Vor einiger Zeit wollte ich mit dem Auto losfahren und ich war so ein bisschen im Stress. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja so Momente, man sagt, jetzt muss es schnell gehen. Also bin ich schnell ins Auto reingestiegen, habe ich angeschnallt, habe den Motor gestartet und wollte losfahren. Gang rein, los. Und irgendwie ging es nicht richtig los. Also es war so, als hätte das Auto nicht die gewohnte Power. Und Sekunden später hörte ich so einen Warnton und so ein Aufblinken im Armaturenbrett, dass die Handbremse noch angezogen war. Also sagt man vielleicht ja, voll der Anfängerfehler, darf einem nicht passieren. Aber so ist das manchmal, wenn man im Stress ist. Wenn du nicht genau weißt, so, du willst unbedingt alle Power haben, aber eigentlich bremst es dich. Die Handbremse war auch nicht 100% fest, so richtig eingerastet, aber eben so, dass die Bremsen eindeutig blockieren. Und eigentlich war ja alles da für eine freie Fahrt. Es war überhaupt kein Problem, es war genug Benzin da, ich habe einen Führerschein, weiß, wie man Auto fährt, das Auto war da, alles ist irgendwie da, aber die Kraft konnte sich nicht entwickeln. Und wenn du so ein Problem nicht schnell behebst, sondern einfach ignorierst, dann verlierst du nicht nur Kraft, sondern bei deinem Auto zerstörst du sogar deine Bremsen und machst das ganze System kaputt. Lennart sagte das gerade, wir befinden uns in einer Reihe über den Heiligen Geist. Wir lernen ihn kennen, wir beschäftigen uns in den letzten Wochen und in den nächsten Wochen immer mehr mit ihm und gucken so, was ist das, was für uns und unser Leben besonders wichtig ist. Der Heilige Geist lässt sich aufgrund seiner Beschreibung ja manchmal gar nicht so leicht zu fassen. Lenny hat das eben gerade richtig gut erklärt. Und dennoch bleibt er in seiner Beschreibung als Geist ja oft so ein bisschen nebulös. Die anderen Personen der Trinität sind für uns meistens griffiger. Die Beschreibung des Vaters. Jeder von uns hatte oder hat einen Vater. Unabhängig davon, wie die Beziehung zu ihm ist, wie es uns mit ihm geht, wir wissen, wir können uns vorstellen, was ein Vater ist und das prägt natürlich unser Gottesbild. Diese Person ist vorstellbar. Und so geht es uns auch mit dem Sohn, mit Jesus Christus, der uns als unser Bruder, als unser Freund vorgestellt wird. Er war ein Mensch auf dieser Erde und wir haben ein Bild, das wir, wenn wir von ihm lesen, mit ihm verbinden können. Aber was ist ein Geist? In unserer so verständigen und aufgeklärten Welt. Was ist ein Geist? Wie beschreibt er ihn? Wie beschreibt dieser Geist sich, der auch real ist und mit uns eine reale Beziehung haben will? Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass übernatürliche Sachen, also jetzt Geister, sprechende Tiere, Engel, für Kinder völlig normal sind. Ja, also ihr müsst nur mal euch eure alten Comics angucken oder in das Fernsehen so reinzuschauen. Ratzfatz, eigentlich in jeder Kindersendung passiert irgendwas, was wir als Erwachsene überhaupt nicht so erklären würden als völlig normal. Aber für Kinder gehört es dazu. Sprechende Tiere, Superhelden mit besonderen Kräften und Fähigkeiten, Zaubergestalten, Feen, alle machen die Welt so ein kleines bisschen besser. Und das fängt dann bei der Sendung mit der Maus an, die ja sonst so einen wissenschaftlichen Anstrich hat und hört bei Bibi und Tina vielleicht auf. Für die Kinder völlig normal. Und irgendwie ist dort das Übernatürliche ähnlich greifbar wie diese Person in der Trinität vom Vater und vom Sohn. Aber in unserer Entwicklung, in dem Erwachsenwerden, in dem, wie wir uns quasi immer ja, hin und her oder wie wir uns entwickeln, legen wir diese Realität der Übernatürlichkeit im Normalfall einfach zur Seite. Wir legen sie ab. Und gerade in unserem Gottesbezug, in unserer Vorstellung von dem, wer Gott ist, verlieren wir damit auch eine ja entscheidende Dimension. Gott als der Heilige Geist. Jesus beschreibt ihn doch so ganz persönlich als denjenigen, der dem du als Person so wichtig bist, der sich um dich und deine inneren Momente besonders kümmern will. Jesus beschreibt ihn als den engsten Begleiter des Menschen. Er wird gehen, aber der Heilige Geist, mein Geist, sagt Jesus, wird kommen, bei euch sein und wird euch nicht mehr verlassen. Er ist so eng, dass sein Geist, Jesus Geist, der Heilige Geist, sich mit deinem Geist, mit dem, was dich in deinem Inneren ausmacht, komplett verbindet, dass ihr eins seid. Und das ist der Plan von Gott, dass seine Verbindung zu uns untrennbar ist. Und der Heilige Geist wird beschrieben als der Tröster, als der Ratgeber, der Begleiter, der mit dir geht, der Ermutiger, derjenige, wie wir in der letzten Woche gehört haben, der dir Gaben schenkt, damit du nicht nur alleine für dich gut zurechtkommst, sondern dass du anderen Leuten in deiner Community, in der Gemeinschaft, in der du bist, in der Gemeinde, dass du ihnen dienen kannst. Und so ist die Vorstellung von ihm und seine Realität komplett real. Er ist da. Also kommen wir zum Thema für heute. Ein kleines bisschen zum Kontext dieses Textes, den wir gerade eben gehört haben. Paulus beschäftigt sich hier in einem Brief mit einer Gemeinde, zu der er einen engen Kontakt hat. Er hat sie nämlich selber gegründet. Paulus' Leben war jetzt so, dass er nicht eine Gemeinde gegründet hat und in seinem Leben komplett bei ihm blieb, sondern dass er einen Reisedienst hatte. Er machte sich also auf den Weg und reiste zu verschiedenen Orten, gründete immer wieder Gemeinde, kam auch immer wieder zurück und hörte darauf, wie geht es ihnen, was beschäftigt diese Gemeinden. Aber es fällt ihm auf in dieser Gemeinde in Thessaloniki, dass sie sich ja in der Normalität des Alltags, in dem wir leben, einfach normalerweise funktioniert, von dem entfernt hatten, wie sie entstanden war. Diese Liebe der ersten Stunde, die Leidenschaft, das alles zu geben, sich auf Gott zu verlassen, das flachte etwas ab. Es schien irgendwie so in dieser Gemeinde auch, als würde der Alltag das ganze Leben aufbrauchen. Ebenso, dass man sagt, klar, man kommt zusammen am Sonntag, man hört gemeinsam irgendwie Dinge, die wichtige Leute und Leiter aus der neuchristlichen Gemeinde gesagt haben. Und man erinnert sich an das, was man glaubt, aber im Leben, wenn du aus diesem Gebäude rausgehst, dann spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Und du bist manchmal vielleicht, ja, die Leute auch damals waren manchmal vielleicht so, dass man sagt, mein Alltag nimmt mich so ein. Es ist eine schöne Pause am Sonntagmorgen, aber viel mehr ist es nicht. Und ich muss euch sagen, ich kann mich mit dieser Position, mit diesem Lebensgefühl der Leute damals wie auch heute ziemlich gut identifizieren. Gerade in dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Die letzten Monate sind komplett anders. Ich brauche euch das nicht nochmal zu sagen. Wir erleben das ja alle und überall. Und das stresst ganz schön. Es braucht viel Kraft. Und neben allen Herausforderungen und Anforderungen, die an dich gestellt werden, du musst leisten, du musst liefern, egal wo du bist. Ob du zu Hause bist, ob du auf der Arbeit bist, ob in deinen Beziehungen. Obwohl alles anders ist, wird von dir erwartet, dass es weitergeht. Und dann wird einem sogar noch der gewohnte Sonntag genommen. In der Anfangszeit vielleicht ganz nett, dass du frühstücken kannst und einfach nur den Laptop aufklappst. Aber mit der Zeit merkt man vielleicht, wir brauchen diese Gemeinschaft. Wir brauchen das zusammen zu sein, uns mit anderen Christen zu treffen, uns einfach mal zu sagen, wie es uns geht, füreinander zu beten. Und ja, wir brauchen das Zusammenkommen und ermutigt werden im Gottesdienst. Natürlich kann man das auch im Livestream erleben, aber es ist komplett anders. Und dann kann es sein, dass Alltag, das, was dich im normalen Leben beschäftigt, und Sonntag zu zwei völlig unterschiedlichen Dingen werden. Um das Leben meistern zu können, konzentrierst du dich eben voll aufs Leben. Du konzentrierst dich auf die Berge, die vor dir liegen. Und in der Gemeinde am Sonntagmorgen konzentrierst du dich voll auf Gott. Aber diese Trennung von Alltag und Sonntag, die trat genau bei dieser Gemeinde in Thessaloniki so ein. Genauso. Und Paulus beobachtet das und gibt ihnen gute Ratschläge. Die Freunde hatten ein echtes Anliegen mit Gott. Sie liebten Gott gewiss. Aber die Bestimmtheit des Anfangs, eben diese Leidenschaft, war nicht mehr da. Und dazu kommt ja, dass die Christen in dieser Zeit, in denen Paulus diesen Brief schreibt, die Christen der ersten Tage, sie hatten ja gar keine Bibel in unserem Sinne. Ein Buch, was sie aufschlagen können, wo sie sagen können, ah, jetzt erinnere ich mich selber mal zu Hause an das, was ich zum Beispiel gehört habe, was mich vor einigen Jahren mal ermutigt hat. Wir vergessen vielleicht manchmal, dass dieser Überfluss, Zugang zu einer Bibel zu haben oder ihre Lesemöglichkeit, ist ein komplettes Phänomen unserer Neuzeit. In ihrer Zeit damals In der Zeit dieser Gemeinde in Thessaloniki gab es das Neue Testament so noch gar nicht. Natürlich gab es die Berichte über Jesus, die Berichte über die Apostel, aber niemals aufgeschrieben zu Hause zum Nachlesen. Schriftrollen waren so aufwendig, so kostspielig. Also lebte die Tradition von der mündlichen Überlieferung. Geschichten, die über Jesus erzählt wurden, das, was er getan hat, über die Apostel, über die einfachen Menschen in der Gemeinde, die gebetet haben und erlebt haben, was Gott tut. Und genau das hat sie ermutigt. Das sollte sie auch dranhalten. Und jetzt kommt ein Brief ihres Gemeindegründers, Paulus. Ein Mann, den Leute sogar schon verehrten und sahen, der reißt was, der glaubt, der lebt das, was er glaubt. Und Paulus weiß um die Bedeutung seiner Briefe. Und deswegen erhalten sie oft viele Ratschläge, Handlungsanweisungen, speziell wie Alltag und Sonntag zusammenkommen können. Und so leben die Christen von der Lehre, die sie hören, und gleichzeitig leben sie von der Realität des Heiligen Geistes, mit ihm zu sprechen, seine Führung zu erwarten. Und das ist auch heute noch so. Sie leben die Beziehung zu Gott in ihm. Er gehört dazu. Er ist nicht einfach nur so eine Randfigur, über die man spricht, die man erbetet, sondern die komplett ins Leben einbezogen wird. Sie haben zwar die Bibel noch nicht, aber sie haben den Heiligen Geist. Und der bringt sie wieder ins Leben. Paulus weist die Freunde also darauf hin, dass es zentral ist, den Heiligen Geist nicht zu bremsen. Nicht zu sagen, das Auto fährt ja auch mit angezogener Handbremse, weil ein religiöses Leben ohne ihn eben wie diese angezogene Handbremse ist. Du kannst das Licht und den Signalton vielleicht ignorieren, aber letztlich wird es mehr zerstören, als es hilft. Und obwohl du vielleicht volle Schubkraft geben könntest und wollen würdest, kommt nicht alles an. Und weil Paulus weiß, wie zentral der Heilige Geist ist und wie zentral es ist, eben diese Handbremse zu lösen, vollen Schub im christlichen Leben geben zu können, schreibt er auf, was hier möglich ist. Und er sagt, es gibt Verstärker, richtig gut mit Gott unterwegs zu sein und das Leben in Fülle zu nehmen. Und es gibt Bremsen. Und das ist genau dieser Text. Ich werde ihn jetzt nochmal in Auszügen vorlesen und dann immer so Stückchen für Stückchen meine Gedanken mit euch teilen. Paulus schreibt also, seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten. Was auch immer geschieht, seid dankbar. Denn das ist der Wille Gottes für euch, die ihr Jesus Christus gehört. Puh. Ich bin ja so von meinem Typus her ein glücklicher Mensch. Wer mich so ein bisschen kennt, weiß es. Ich bin gerne fröhlich. Ich ermutige gerne. Das ist so ein Ding, was für mich so ist. Aber diese drei Tipps zu hören, ist ja eigentlich schon der Hammer, oder? Immer fröhlich zu sein? Wie soll das gehen? Ganz persönlich habe ich in den letzten Jahren gelernt, dass Paulus hier nicht zu einer Generalamnesie aufruft. Ja? Vergiss einfach alle deine Prägungen, vergiss einfach alle deine Verletzungen, kehr sie unter den Teppich. Das sagt er nicht. Er sagt so nicht nach dem Motto, wenn du nur alles schön unter den Teppich kehrst, dann siehst du das ja nicht mehr und dann kannst du schön fröhlich sein. So kann und ist die Aufforderung, fröhlich zu sein, nicht gemeint. Es gibt Dinge, die geschehen, die nicht gut sind. Es gibt Dinge, die geschehen, Krisen, die wir erleben, die uns unendlich viel Kraft kosten. Sonst würde Paulus auch zwei Tipps weiter nicht schreiben, was immer auch geschieht. Wenn er schreibt, was immer auch geschieht, meint er damit, euch werden Dinge passieren, die sind so, dass du nicht fröhlich sein kannst oder nicht dankbar dafür sein kannst. Wenn einem Christen nur gute Dinge geschehen würden, dann bräuchte man ihn oder sie ja nicht auf die Probleme vorzubereiten. Aber offensichtlich tut Paulus das hier. In diesem Text bereitet er uns auf Probleme vor. Er sagt, wie kannst du in einer Krise überleben? Wie kannst du trotz Krise deine ganze Kraft entwickeln? Und er sagt, sei fröhlich, bete immer und egal was passiert, bleib dankbar. Die Aufgabe, die Paulus hier gibt, geht tiefer, als einfach nur an der Oberfläche zu bleiben. Weil sichtbar an der Oberfläche sind oft nur unsere Probleme. Und unsere Probleme lösen sich manchmal nicht. Und der Schmerz bleibt. Und diese Probleme sind kein Grund für Freude und Dankbarkeit. Aber ich lerne, wenn er über Dankbarkeit und Freude spricht, dann spricht er nicht in erster Linie über unsere Probleme, die der Grund dafür sein sollen, sondern wenn er über Dankbarkeit und Freude auch in anderen Kontexten im Neuen Testament redet, dann redet er über das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist der Ort, für den wir, du und ich, als Menschen geschaffen sind. Als Gott sich uns ausgedacht hat, hat er in erster Linie daran gedacht, wie kann er die Gemeinschaft zwischen dir und ihm leben? Wo soll das passieren? Und dieser Ort, diesen Ort beschreibt Jesus in erster Linie immer wieder als das Reich Gottes. Der Ort, an dem die perfekte Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott möglich ist. Und das ist der Ort, für den wir geschaffen sind. Das Reich Gottes ist schon jetzt hier, aber es ist eben noch nicht so, wie es einmal sein wird. Noch haben wir Probleme, noch ist die Krise da. Aber das Reich Gottes ist der Ort, an dem du als Tochter oder du als Sohn unendlich geliebt bist. Du hast keine Schuld mehr. Alles ist dir vergeben und du bist frei. Wirklich frei. Und das ist eine Realität. Und auch wenn wir in unserer weltlichen Realität, in dem, wo wir jetzt stehen, das gar nicht immer erleben oder so wenig Liebe da ist oder sich deine Schuld, deine Krise sich so schwer anfühlt und du nicht frei bist, dann gibt es diese Realität, über die Jesus spricht, über die Paulus spricht, über die Petrus spricht. Alle sprechen darüber, dass die Realität des Reiches Gottes gibt, wo es eben komplett anders ist. Und Paulus sagt in diesen Versen, sei fröhlich, bete alle Zeit, bleib dankbar, egal was passiert. Er sagt, mach dir bewusst, wer du bist. Mach dir bewusst, wofür du geschaffen bist. Das ist nämlich ein Grund für Freude. Und Gebet ist ja nichts anderes als kommunizieren mit deinem Schöpfer, mit ihm zu reden und auf ihn zu hören. Das ist offensichtlich möglich in jeder Situation. Und nicht nur mit so wichtigen, hochgestochenen Worten in deinem Kämmerlein oder wenn hier jemand auf der Bühne steht und für dich betet. Gebet hält dich an diesem Ort. Gebet hält dich in dieser Realität des Reiches Gottes. Du sprichst ja nicht nur mit Gott, also es ist nicht nur, dass du redest, sondern er will mit dir reden, du achtest auf ihn, du hörst auf ihn. Und um zu wissen, wer du bist, dass du geliebt bist, dass dir vergeben ist, dass du frei bist, dass dir das niemand nehmen kann, das musst du hören. Und Paulus sagt, der Wille Gottes für dein Leben ist, dass er dich zur Dankbarkeit bringt. Wenn du diese Grundwahrheiten deines Lebens in dir drin verstehst, sie immer wieder hörst, dann machen sie dich fröhlich und dankbar. Also deine Freude, dein Gebet, deine Dankbarkeit für die Realität des Reiches Gottes sind Verstärker für ein Leben in Kraft. Sie sind wie das Gaspedal in einem Auto, die sagen, ja, da ist Kraft und der Heilige Geist will dich da rein leiten. Es ist ein Leben mit ihm. Eben nicht so als ein religiöses Kopf in den Sand zu stecken. Wenn ich meine Augen zumache, dann sehe ich meine Probleme nicht, also habe ich keine Probleme. Es ist ein Schauen auf das, was du im Heiligen Geist hast. Es ist ein Schauen auf das, was Gott für dich vorbereitet hat, was er dir verspricht. Und das gibt dir Kraft. Und nachdem Paulus jetzt über diese positiven Dinge gesprochen hat, redet er auch darüber, was dein Leben richtig bremsen kann. Er sagt, unterdrückt den Heiligen Geist nicht und verachtet das prophetische Reden nicht. Eckhart hat in der letzten Woche über die Gaben gesprochen, die der Heilige Geist geben kann. Und er hat deutlich gemacht, diese Geschenke sind nicht alleine für uns da. Also es ist nicht einfach nur da, dass du sagst, ach, wie schön, der Heilige Geist beschenkt mich und weil ich das habe, habe ich es halt. Sondern er sagt, die Gaben, die er dir schenkt, sind dafür da, um sie weiterzugeben. Nicht für deine eigene Promotion oder deinen Selbstgewinn, sondern damit andere gesegnet werden. Und Paulus spricht dir davon, dass du den Segen, den andere dir geben können, auch aufhalten kannst. Wenn jemand kommt und dich ermutigt, wenn jemand kommt und dich ermahnt, wenn jemand kommt und dich aufbauen will, kannst du sagen, ey, too much, lass mich einfach in Ruhe. Und vielleicht haben wir das gar nicht so auf dem Schirm, wenn Paulus hier sagt, unterdrückt den Heiligen Geist nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Aber wenn wir uns isolieren, dann sagen wir, hey, ich möchte alleine sein. Alleine sein, nicht falsch verstehen, ist okay. Aber Gott hat dich zur Gemeinschaft berufen. Und Paulus spricht hier davon, dass wir als Gemeinschaft berufen sind, uns zu segnen. Wenn wir zulassen, dass der Heilige Geist, wie bei unseren Freunden hier aus Thessaloniki, unser Lebensratgeber, unser Leiter für unser Leben wird, dann müssen wir auf ihn achten. Und er spricht zu dir. Und manchmal vielleicht ja ganz natürlicher, als wir uns das vorstellen können. Zum Beispiel durch unser Gewissen, durch Gedanken, die wir haben, denen wir folgen müssen. Aber wenn wir nicht zuhören, wenn wir uns verschließen, dann wird sich der Heilige Geist zurückziehen. Prophetische Rede, ich sagte das eben, wird hier explizit genannt. Im ersten Brief an die Korinther beschreibt Paulus die prophetische Rede als Zweck zur Ermutigung, als Zweck zur Ermahnung und Erbauung. Aber das zuzulassen, dass ich mich ermutigen, ermahnen oder erbauen lassen, ist meine Entscheidung. Und ich finde es spannend, dass Paulus hier zwar Anweisungen gibt, aber er übernimmt nicht die Verantwortung für die Menschen, die das lesen und hören. Weil er letztlich endet mit einem ganz klaren Hinweis auf deine Eigenverantwortung. Du hast dein Leben in der Hand. Du darfst dich sogar entscheiden, denn du sollst alles prüfen. Prüft alles, sagt er, was gesagt wird. Und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Ich wünsche mir, für uns, die wir hier sind, für die Leute, die zugucken, für mein eigenes Leben, dass wir nicht einfach so sind wie Haustiere. Haustiere, die alles fressen, was ihnen vorgelegt wird. Ja, ein Haustier hat Hunger, wartet, dass Herrchen, Frauchen kommt, den Napf füllt und dann kann ich das endlich fressen. So. Sondern, dass wir prüfen, was ist gut für uns? Was tut mir und meinem Leben gut? Nicht alles, was wir erleben, nicht alles, was wir hören, nicht alles, was uns gesagt wird, ist vertrauenswürdig und richtig. Und nicht jeder meint es gut mit dir. Aber du hast eine Verantwortung für dich. Gott traut dir zu, dass du unterscheiden kannst zwischen dem, was dir gut tut und was du behalten sollst und dem, was dir nicht gut tut, was du zur Seite legen darfst. Du brauchst es nicht zu behalten. Und vielmehr ist es vielleicht so, wenn du erkennst, dass etwas böse ist, dann hast du sogar die Verantwortung, sagt Paulus hier, dich davon abzuwenden, es in jeglicher Form zu meiden und dich damit nicht zu beschäftigen. Ich fasse nochmal diese Punkte zusammen. Paulus liebt die Gemeinde. Es ist ihm so zentral und so wichtig. Er sieht aber auch, dass eben nicht alles rund läuft. Und dennoch traut er ihnen zu, dass obwohl er als Person nicht anwesend ist, er kommt nicht jeden Sonntag rein und klopft jedem auf die Schulter, sondern er ist einfach weit, weit weg. Und dennoch traut er ihnen zu, dass sie auch in seiner Abwesenheit ein wirklich erfülltes Leben führen können. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Du bist geliebt. Und in unserem Leben läuft nicht alles rund. Aber dein und mein Leben kann erfüllend sein. Und Paulus gibt hier Schritte vor, wie das passieren kann. Das erste ist, er sagt, freu dich an dem, wer du bist. Und nicht allein an dem, was du hast oder was dir passiert. Gebet, die Kommunikation mit deinem Schöpfer und deinem Freund, egal wie du bist, ist wichtig, nicht nur am Sonntag in der Kirche, sondern egal wo du bist. Und Dankbarkeit in jeder Situation und nicht für jede Situation ist zentral. Das Zweite, was er sagt, ist, achte auf den Heiligen Geist. Achte auf seine Ermutigung, achte auf Ermahnung, achte auf Erbauung durch ihn oder von anderen. Und zuletzt, deine Eigenverantwortung zur Prüfung, zum Abwägen, was dir gut tut und was du behalten sollst und was dir nicht gut tut und was du, von dem du dich trennen musst. Diese Verantwortung liegt bei dir. Und vielleicht hast du das Glück, dass du Freunde und Menschen um dich herum hast, die so in dein Leben sprechen können, um dir zu helfen, zu entscheiden. Aber zentral ist, dass Gott diese Verantwortung dir nicht abnimmt. Und ich muss euch sagen, trotz allem, ich liebe es, dass Gott uns das zutraut. Dass er es dir und mir zutraut. Und dass er uns gleichzeitig als Gemeinschaft, als Gemeinde zusammenstellt, damit wir uns unterstützen können. Damit wir nicht alleine sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass du nicht alleine bist. Ich möchte dich ermutigen, dass du überlegst, wie du gerade in dieser Corona-Zeit, in dieser Zeit, in der ja alles irgendwie auf Abstand, alles auf Distanz gepolt ist, wie du Beziehungen mit anderen Christen leben kannst. Vielleicht ist es genau hier, dass du sagst, ey, nächsten Sonntag bin ich doch wieder in der Gemeinde. Und ich würde mir wünschen, wenn es hier wieder richtig voll ist, dann feiern wir halt 2 oder 3 Gottesdienste. Völlig egal. Hauptsache, die Gemeinde tut das, was wir brauchen an Gemeinschaft. Aber darauf bist du nicht angewiesen. Du kannst Menschen anrufen. Du kannst Zeit verbringen mit Menschen, die dich ermutigen. Vielleicht lädst du auch am Sonntag einfach Freunde zu dir zum Livestream ein, um eben das hier zu verfolgen, dann darüber zu sprechen, füreinander zu beten. Lebt doch als Christen. Betet füreinander. Ermutigt euch mit Bibelversen und Gedanken, die erbauen. Helft euch gegenseitig, unterstützt euch, da wo wir Hilfe brauchen. Das ist Gemeinde und dann lebt Gemeinde. Und ich glaube, das trägt Gemeinschaft und Gemeinde und ist oft viel wichtiger als irgendein theologisches Geplärre. Möchte beten. Heiliger Geist, wir hören viel von dir. Und die meisten von uns haben dich schon erlebt. Vielleicht nicht immer spürbar, aber auf jeden Fall als derjenige, der uns Jesus Christus als Wahrheit offenbart hat. Als dem, der es wert ist, dem wir vertrauen können, der es gut mit uns meint. Und ich möchte Danke sagen für diese Realität, dass wir geschaffen sind für die Beziehung zu dir, zu leben in deinem Reich. Und das findet jetzt natürlich schon zu einem gewissen Grad statt, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem, ja, worauf wir uns eigentlich noch vorbereiten und was wir eigentlich brauchen. Und so bete ich, dass du unsere inneren Augen, unsere Wahrnehmung für das öffnest, was wir schon in dir haben. Dass Freude, Kommunikation mit dir, Gebet, dass Dankbarkeit in jeder Situation möglich ist. Und ich bitte, dass du uns bewahrst davor, dich zu hindern, uns abzukapseln und abzugrenzen und zu sagen, ich komme mit meinem Leben alleine klar und sich nicht mehr auf dich und dein Reden zu verlassen und hier diese Handbremse in unserem Leben so angezogen zu lassen. Und gib uns Erkenntnis und ja, Verstand, dass wir scharf erkennen können, was ist gut und was ist nicht gut. Was ist gut für uns und was müssen wir beiseite legen. Und die ganz klare Kante, was ist das Böse und wie können wir das meiden, wie können wir davon weglaufen. Wie können wir das aus unserem Leben verbannen. Und auch dafür brauchen wir dich. So bitte ich für jeden Einzelnen um Segen, für uns, die wir jetzt hier in der CGM zusammen da sind, aber auch für jeden Einzelnen, der das hier sieht, dass du uns einfach füllst mit deiner Gnade. In deinem Namen, Jesus. Amen.